Es ist erschreckend, wie wenig die Leute bis heute über Visualisierung wissen, obwohl sie uns so extrem oft begegnet und wir alle der Meinung sind, das ist wichtig.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK. Und bei mir heute ist Andreas Wiener, Gründer und Geschäftsführer von AI or Die, früher als auch BI or Die bekannt. Er und sein Kompagnon Kai-Uwe Stahl haben ein neues Buch geschrieben. Das nennt sich AI or Die, so wie die Firma. Es geht um das Thema Dashboarding und AI Analytics. Und ganz konkret sagt er, Sie haben jetzt 10, 15 Jahre so viel gelernt zum Thema Dashboarding, dass Sie einmal jetzt das abschließende Buch dazu schreiben wollen. Denn Sie sehen das auch so, dass es nicht mehr eins der heißesten Themen ist, sondern dass es bestimmte Arten von Dashboards gibt, die ersetzt werden heute durch interaktive, explorative AI-Umgebungen und Ähnliches. Aber es wird auch weiterhin Dashboards geben, die wir noch brauchen. Und da würde ich tatsächlich sogar zustimmen. Und letztendlich zu erfahren, was sind denn jetzt die Standards, die ich brauche, die wirklich funktionieren? Aber auch, wie führe ich es letztendlich ins Unternehmen dann auch erfolgreich ein? Ich glaube, das sind die Stärken des Buches und auch einige Insights dazu erfahren wir heute im Podcast. Zum Schluss gibt es noch ein Geschenk, nämlich die Antwort auf die Frage, wie kriege ich das Buch umsonst? Und das hört ihr ganz am Ende. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Andreas.
Hallo Carsten, grüß dich, ne?
Schön, dass du mal wieder im Data Culture Podcast zu Gast bist. Und heute haben wir einen ganz tollen, ganz konkreten Anlass, nämlich euer neues Buch, das irgendwie keinen Titel hat. Musst du erst mal erklären, was da los ist. Also, das AI or Die Buch. Und darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass du uns hier einen kleinen Überblick gibst und vor allem auch einen Einblick in die wesentlichen Inhalte, Erkenntnisse, die man lernen kann. Und damit, glaube ich, kann man sich entweder sparen, das Buch zu lesen, oder noch besser wäre natürlich, dass ihr so viel Interesse wecken könnt, dass sich die Leute das dann genauer angucken. Das wäre das Ziel für heute. Dann erzähl mir doch erstmal ein bisschen zum Background. Wie kam es dazu? Warum habt ihr noch ein Buch gemacht? Brauchen wir überhaupt noch mehr Bücher? Erzähl mal.
Ja, also es ist jetzt, ich habe in den letzten 15 Jahren 5 Bücher veröffentlicht. Und ich sag mal so, Carsten, es ist das letzte. Also, nicht, weil ich Bücher schreiben nicht toll finde oder weil ich Bücher schreiben nicht gut finde, sondern ich behaupte, wir haben das Thema Dashboarding, Visualisierung einfach jetzt erschlagen. Mhm. Alles das, was mir jahrelang gefehlt hat in den Büchern quasi, die wir vorher veröffentlicht und geschrieben haben, habe ich gesagt, wir müssen es zu Ende bringen. Und es gibt halt jetzt BI or Die, / wie wir jetzt heißen, AI or Die, und wie auch der gleichnamige Podcast heißt, das gibt es jetzt mittlerweile seit 10 Jahren, diese Firma. Und da haben wir gesagt, wir müssen einmal den Deckel drauf machen und alle Fragen beantworten, die rund um dieses Thema noch irgendwie gestellt werden konnten.
Okay, dann erklär mal, was das für Fragen sind oder was diesen Anspruch dann erfüllt.
Was wir gemerkt haben, einmal ist es, sag ich mal, eine ganz emotionale Geschichte, dass ich gesagt habe, ich möchte es vollständig haben. So, das ist wie man kennt vielleicht vom Sammeln, wo man sagt, oh, das muss ich jetzt noch haben. Das war dann schon mal ein großer Motivator. Das zweite war, es gab Leute, die brauchten mal ein Deep Dive, nämlich auch ein Visualisierungs-Deep Dive. Im Sinne von, die möchten jetzt nicht mehr hören, wie wir Rolf Hichert damals, der ja, sag ich mal, oder große Inspiration für uns war, erzählt, wir machen jetzt die Grafiken und die Balkendiagramme einfacher. Ich habe gesagt, nee, in diesem Buch steht nichts davon. Es steht halt nur was davon, wie du komplexe Grafiken und komplexe explorative Datenanalyse machen kannst und welche Dashboard-Arten sich denn so in einem Unternehmen etablieren lassen, die dann nachher auch funktionieren. So, und da haben wir gesagt, das muss einmal in Gänze runtergeschrieben werden, ohne dass wir anfangen und sagen, ja, aber Moment, ein Balkendiagramm muss aber immer richtig skaliert sein. Das ist das Buch überhaupt nicht.
Mhm. Okay, das überlasste dann dem Rolf Hichert offensichtlich. Und witzigerweise war das ja eine unserer ersten Begegnungen. Die Anekdote müssen wir noch mal kurz aufwärmen, ne? Als wir da zusammen in Hamburg zum Abendessen waren und du und Kai, glaube ich, gerade gegründet hat oder dabei wart oder so. Also das war wirklich eine sehr, sehr frühe Begegnung zusammen mit Rolf Hichert.
Genau, ich war aber noch bei der Firma Bluford angestellt und es war das erste Buch mit dem Dirk Prof und dem Jürgen Kohlhammer zusammen, wo du das Vorwort geschrieben hast. Und weißt du, wie lange das her ist? Ich weiß es ziemlich genau. 15 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Okay, also, erster wichtiger Teil in dem Buch, das ganze Thema Dashboarding. Du hast gesagt, ihr macht das, wollt einmal den Deckel drauf machen. Ich habe mir natürlich einmal das Buch durchgeguckt im Vorfeld. Und da ist es ja wirklich auch sehr ausführlich. Ne? Also da habt ihr sehr, sehr viel. Man hat wirklich den Eindruck, dass es einmal, so das umfassende Werk dazu. Also ihr habt sehr, sehr viel zum Thema Dashboard-Design und dann aber auch das Thema Dashboarding und AI-Analytics. Das ist so das, was folgt. Zum einen wäre, wolltest du uns zum Thema Design noch ein paar Sachen sagen oder sagst du, nee, das ist so viel, da muss man wirklich ins Buch reingucken?
Nein, also da kann man noch mal paar Dinge sagen. Also einmal muss man unterscheiden zwischen Diagrammgestaltung und einem Dashboard-Storytelling-Ansatz. Also was ich immer gerne erzähle ist, was jedes Unternehmen machen sollte zwischen Adler und Pinguinen unterscheiden. So, das lässt sich jetzt immer sehr gut merken. Was bedeutet das? Also ein Adler hat eine hohe Flugebene und guckt sich jetzt zum Beispiel alle KPIs auf der ersten Seite an. Was aber die meisten Leute dann meistens immer aufhören, wo ich sage, aber alle Führungskräfte, die ich kenne, die stürzen sich auf einmal auf eine Sache runter und möchten die haben, was in dem Adlerbild die Maus wäre. Das heißt, oft ist immer diese Vorurteil, die da oben brauchen nur ein paar Ampeln. Die da oben brauchen nur so ungefähr, wie es geht. Das stimmt überhaupt nicht. Die müssen wie so ein Adler dann, wenn sie ihre Beute gesehen haben, gehen die ganz tief rein. Da gab es immer diesen Controller-Satz von den Leuten, da fragt er mich wieder was ich nicht dabei habe. Das heißt, du musst Dashboards für diese Menschen so gestalten, dass du sagst, du hast einmal die Adlerperspektive, aber es ist so gestaltet in dem Würfel, dass du jederzeit auch auf ein Datum quasi runterbrechen kannst, das jetzt gerade relevant ist. Und das haben ganz viele Leute nicht getan. Das zweite daneben ist der Pinguin. Der hat einen anderen Ansatz. Ein Pinguin macht nämlich Folgendes, der springt erstmal ins Wasser, guckt sich um und guckt, wo ist denn da jetzt meine Beute, wo ist der Schwarm? Das ist ein explorativer Ansatz, den dieser Pinguin macht und der geht auch in den Deep Dive rein. Das heißt, sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie Vertriebscontroller bin, möchte ich ja nicht immer auf der höchsten Ebene sehen, wie viele Umsätze machen wir mit unserem Kunden. Sondern ich möchte zum Beispiel direkt sehen, weil ich jeden Tag kleine Stellschrauben habe, wo haben wir denn noch Chance für Cross-Selling? Wo kann ich denn was machen? Wo sehe ich Schwärme, auf die ich dann auch erhöhen kann? Und das ist die Unterscheidung Pinguin und Adler, wo ich sage, ey, das könnt ihr ruhig in dem Buch einmal nachlesen und sagen, bei euch zu implementieren. Und Menschen sind halt so, wenn du dann in so einem Workshop sitzt und sagst, was wollen wir denn bauen? Ein Adler oder ein Pinguin? Dann haben die so eine gewisse Richtung schon mal, wo wollen wir hin? Weil sonst kommt das Übliche, wir machen alles. Und dann hast du diese Dashboards, die keiner nutzt am Ende des Tages und niemand sie richtig nutzen kann. Das ist wirklich so ein Hack, den ich hier mitgeben kann.
Ja, super. Ich glaube auch sehr, sehr eingängig. Also gut merkbar. Von den Regeln, die ihr darstellt, ihr habt es ja so ein bisschen nach Regeln auch aufgebaut, was ich gut finde, weil dann kann man das glaube ich, einfacher nachvollziehen. Was von den vielen, die ihr da drin habt, ist aus deiner Erfahrung die den größten Effekt hat? Also wenn du sagst, okay, wenn ich die Regel befolge, dann werden wirklich, aus schlechten Dashboards gute Dashboards oder ich kann wirklich sehen, dass mein Dashboard viel besser akzeptiert wird, bessere Entscheidungen auf der Basis gefällt werden können. Gibt es da eine?
Ja, also es ist definitiv, wenn du schon mal keine Landkarten machst, das hilft schon mal extrem. Warum sage ich immer, ich habe eigentlich gar nichts gegen Landkarten? Darum geht es mir nicht. Es ist nicht, dass Landkarten schlecht sind. Es zeigt einfach nur eine gewisse Qualität. Wer keine Ahnung hat, macht eine Landkarte. Er sagt, ich mache geografisch einfach eine Karte auf und sehe, in Hamburg habe ich so viel verkauft. Das würde ich aber in der Länge eines Balkens viel, viel besser sehen. Das heißt, mein Tipp ist, jeder, der visuell geschult ist und nicht die einfachste Lösung nimmt, sondern die klarste Lösung, dann wird das Dashboard auch erfolgreich. Ihr werdet das sehen. Also Karten sind sinnvoll in dem Moment, wenn du geografische Fragestellung hast. Nämlich kommt bei Regenradar, super Darstellung, da sind Daten drauf, da sehe ich, kommt eine Wolke jetzt bei mir, wo ich geografisch gerade stehe, kommt eine Wolke und es regnet, ja oder nein? Wo es aber halt keinen Sinn macht, ist, wenn ich irgendeine Form der Analysen mache. Und mein Sinnbild ist eigentlich nicht, wenn du keine Karten baust, dann baust du automatisch gute Dashboards, sondern dann hast du so viel visuelle Kompetenz, dass du weißt, was Treemaps sind, dass du weißt, was Sunburst-Diagramme sind. Und darüber geht es eigentlich in dem Buch. Ich glaube, einer der ersten Sätze in diesem Buch ist, du kannst ja unsere anderen Bücher kaufen oder geh gerne zu Rolf Fichert oder geh gerne zu Stephen Few und wie sie nicht alle heißen oder Edward Tufte, der hat das 1983 schon beschrieben. Da bist du super gut aufgehoben. Es ist jetzt nur noch die Praxis, das Verfeinern und die Zielgruppe, Carsten, ist vielleicht auch ganz interessant für dich nochmal, ist ein Unternehmensberater. Unsere Zielgruppe ist gar nicht unbedingt der Endkunde, der jetzt sagt, ich möchte schöne Dashboards bauen und möchte eine 1:1 Anleitung haben und ich möchte da mal reinschnuppern. Nee, es ist eigentlich für den Unternehmensberater, der sagt, jetzt möchte ich mein Skillset nochmal auf den Next Level heben, um dann den Kunden ein Erlebnis zu bieten, dass sie sagen, okay, das hätten wir selber so nicht hingekriegt. Das ist eigentlich die Zielgruppe. Das Buch ist nicht verboten, wenn ihr jetzt irgendwo im Konzern seid, dürft ihr es auch lesen. Aber wir haben gesagt, ey, wir machen das, manifestieren das nochmal und geben unser Wissen der letzten 10 Jahre jetzt hier einfach frei heraus. Das ist die Idee.
Okay, wobei ich ja schon auch viele wirklich gute Leute in Unternehmen sehe, die ja auch seit vielen Jahren das machen. Also ich denke mal, die sind ja vielleicht sogar wie interne Berater dabei, das Leuten beizubringen. Also ich glaube, könnt ihr die Zielgruppe ruhig ein bisschen erweitern. Aber erstmal klare Ansage.
Beim Schreiben, weißt du, du musst dir ja so vorstellen, wer soll das lesen? Und von wem möchtest du jetzt das Feedback haben und wer ist es so? Und deswegen war es, glaube ich, so, es darf jetzt jeder lesen. Also es dürfte auch wahrscheinlich, wird es auch wieder in der Uni stehen, wie immer. Das ist gar nicht das Problem. Ich glaube nur, der Anspruch war zu sagen, hey, wir waren immer ein Voraus in diesem Thema, im Gegensatz zu anderen Beratungen, die einen riesen Job gemacht haben und wollten jetzt einmal sagen, hey, damit könnt ihr noch den letzten Schritt gehen, das ist total nahbar für euch, geht ihn jetzt auch noch einmal quasi.
Ja, absolut. Jetzt neben Landkarten habt ihr offensichtlich auch was gegen Tachos, ja? Was auch nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall wird das da ja recht ausführlich nochmal dargestellt. Siehst du die wirklich noch so viel? Ich dachte, das wäre mal irgendeine Mode vor 10, 15 Jahren gewesen. Oder siehst du nach wie vor viele, die das gerne einsetzen?
Nein, also ich sag mal so, das siehst du alles noch extrem. Also wir haben zwei Wellen jetzt die letzten 10 Jahre, seitdem wir BI or Die und AI or Die sind, gesehen. Wir haben einmal das totale Overthinking sehr stark durch das IBCS gesehen, wo es einen absoluten Wettkampf gab. Wer hat jetzt recht? So, das war diese eine Phase, die wir gesehen haben, wo wir viele Projekte hatten, wo wir die Inkompetenz der Leute, die IBCS nicht verstanden haben und wofür das ist, aufräumen mussten. Und auf der anderen Seite hatten wir dann auf einmal wieder dann die Gegenbewegung. Also jeder Trend, da hat Wolfgang Jörg mal gesagt, hat den Gegentrend schon in seiner Tasche. Mhm. Und da haben wir wieder gesehen, es ist wieder komplett zurückgegangen. Also wir sind zwar nicht auf die 3D-Diagramme gegangen, aber es hieß wieder, es muss einfach sein. Und einfach verwechseln die Leute immer mit, es darf zwar einfach dargestellt sein, aber es muss halt eine gewisse Tiefe und Komplexität haben. Und die Leute denken, wenn sie dann ein Tacho machen, en masse, Carsten, du machst dir keine Vorstellung, wir sind wieder zurück ins Auto gekommen. Das war dann die Gegenbewegung zu Hichert. Wir wollen kein Hichert. Und dann waren die Leute wieder auf einmal, jetzt dürfen wir wieder. Und dann waren die wie von alleine gelassen. Und wenn du dir heute Dashboards anguckst, sind wir noch immer in dem Stadium von alleine gelassen. Deswegen musstest du sagen, ey, ihr habt noch immer keine visuelle Ausbildung in irgendeiner Form und ihr baut es noch immer so, wie der Kunde sich das wünscht. Mhm. Und nicht, wie es sinnvoll ist. Und das ist das Spannungsverhältnis, das die letzten 15 Jahre niemals aufgehört hat. Es ist immer dieses, man möchte es adressatengerecht machen und es funktioniert einfach nicht. Und diese Spannung kriegst du nicht raus.
Spannend. Also insofern dann sicherlich eine gute Idee, das auch da nochmal so ausführlich darzustellen. Jetzt, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Dashboards ist ja eine Sache, die war vor vielen, vielen Jahren total hip und jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich in der Diskussion. Jetzt reden ja alle über AI und vielleicht auch neue Formen der Interaktion mit Daten. Vielleicht nochmal ganz klar von dir die Einordnung. Ja? Brauche ich noch Dashboards? Was ist eigentlich die Rolle von Dashboards in einer Welt, die sich ja doch weiterentwickelt hat, jetzt mit GenAI etc.?
Ja, ich glaube, ich würde da auch wieder die Historie bemühen und sagen, brauche ich noch PowerPoints und haben die Dashboards es komplett ne, ersetzt. Meine Realität war nein. Es gab immer die Dashboards und Gott sei Dank, gute Unternehmen haben es auch immer stärker als Analyseinstrument, als Monitoring-Instrument oder Entscheidungsvorlage genutzt. Dashboards wurden immer sehr oft gebaut, um PowerPoint abzulösen. Das war aber gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe des Dashboards war, mich zu ermöglichen, dass ich in Daten reingehen kann, damit arbeiten kann, damit würfeln kann und neue Erkenntnisse gewinne. Und das ist nur den wenigsten gelungen, weil visuell nicht gut genug aufbereitet oder halt die Tabellen nicht super strukturiert, nicht ordentlich und was es nicht alles gibt. Das ist dann halt schwer. So, und hat man versucht, die PowerPoints. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, jetzt sehen wir denselben Trend nochmal. Also im Sinne von, man versteht, aha, die Maschine hilft mir extrem bei der explorativen Datenanalyse. Das bedeutet, das wird es definitiv ersetzen. Also ich persönlich würde ja nicht mehr die visuelle Hilfe brauchen, um eine Sache zu erkennen, wenn sie die Maschine mir als Satz direkt zurückgibt. Also der Wunsch nach dem, können wir Daten nicht wie Google angehen und können wir da nicht was eingeben und können die dann zurückkriegen. Jetzt ist es, können wir es nicht wie ChatGPT machen. Wenn das Leistungsversprechen kommt und das funktioniert, dann brauchst du diese visuellen Dashboards nicht mehr für die explorative Datenanalyse. Wo du sie aber brauchst, ist im Monitoring und Echtzeitmonitoring. Und wenn du jeden Tag wissen willst, wie ist mein Geschäft gestern gelaufen? Du hast zum Beispiel 100 Filialen in Deutschland und möchtest wissen, wie viel haben wir beim Bäcker morgen gestern verkauft? Dann ist ein Dashboard super. Ich vergleiche das damit, Carsten, dass ich immer sage, du hast ein Auto. In dem Auto hast du dein Monitoring. Wie schnell fährst du? Ist alles in Ordnung? Ist alles rot? Ist alles grün? Etc. Du kannst dich von A nach B bewegen. Das ist so das Sichere. Wenn du aber genau was über dein Auto wissen möchtest, fährst du in die Werkstatt. Und was machen die mittlerweile? Die schließen das an. Und die werten mit einer Maschine die Details aus. Was kannst du verbessern, Fahrverhalten etc. sowieso. Es ist ja in der Formel 1 auch nicht mehr so, dass die Leute rumfahren und dann sagt der Fahrer jetzt ganz groß, was ist ihm aufgefallen, sondern das wird ja in der Analyse quasi gemacht. Und so muss man sich das vorstellen. Meine Prediction momentan ist, auch wenn ich noch kein Unternehmen kenne, dass das krass einsetzt, dass du halt eher sagst, alles was explorative Datenanalyse, der Pinguin, um in dem Bild zu bleiben, wird hoffentlich, mein Wunsch, die KI komplett übernehmen. Alles, was die Gestaltung ist, im Sinne von, du monitorst was, das funktioniert. Und PowerPoint als ein Vortrag, als eine Handlungsempfehlung, wird auch weiterhin bleiben. Und dass du diesen Dreiklang im Unternehmen hast, bist du gut aufgestellt. Das heißt, wer immer sein Standardreporting sauber hatte, wird jetzt auch keine Probleme haben.
Okay. Also ich denke auch, dass es weiter eine Rolle dafür gibt, quasi eine strukturierte Information einmal fest zu strukturieren und die auch dann standardmäßig anzuzeigen. Ich sage manchmal gern so ganz flapsig, ja, ich will auch nicht ständig mit dieser Maschine reden und ich will auch nicht, dass die mich ständig zuquatscht. Ja. Weil das ist ja quasi diese Gen-AI-Vision, ja, wir machen jetzt nur noch Sprache als Interface. Sondern ich glaube, es gibt Informationen, da möchte ich einfach auf mein Dashboard gucken, weil ich genau weiß, was ich brauche und das kann auch strukturiert aufbereitet werden und dann soll, das kommt ja in eurem Buch auch relativ stark raus, ja, dann soll die Maschine oder das Dashboard mich vor allem auf die Ausnahmen, auf die Abweichungen auch wirklich stark hinweisen, also nach dem Motto hier, da, guck hin, da ist es jetzt interessant, aber eben sozusagen eine Koexistenz von neuen Interfaces, eher Sprache, eher explorativ und eben aber doch dem Dashboard als strukturierte Darstellung. Ist das so auch dein Blick?
Total, total. Also ich glaube, dass das Spannende, was in dem Buch noch dazu kommt, ist am Ende des Tages, dass wir ein komplettes Framework geben, wie du halt die Anwendungsfälle identifizierst. Also sprich, wer braucht was? Und da haben wir wirklich gesagt, alle Fragenkataloge, die wir je genutzt haben, alles, was das Best Practice zusammengedampft war, um diesen Adler-Pinguin in irgendeiner Form aus den Leuten rauszukriegen. Mit Beispielen, hier hast du Vorlagen, damit die Fachabteilung wissen, ah, okay, das machen andere auch so, dann können wir es vielleicht bei uns jetzt auch mal probieren. Und so gehen wir vor, das haben wir da komplett drin. Und ich glaube, das Letzte ist halt, wo wir gesagt haben, dieser Challenge-Ansatz, da hatten wir beide mal drüber geredet, wo ich gesagt habe, Seminare sind tot und du kannst keine 8 Stunden mehr Leute ausbilden und Workshop-Schulungen machen. Das ist einfach nur schlecht. Es funktioniert nicht. Und das haben wir dann halt, sag ich mal, in dem zweiten Teil des Buches mit aufgenommen. Und damit erschlägst du eigentlich am Ende des Tages das Problem. Das heißt, wenn du Leute auf der anderen Seite hast, die sich halt von dieser Maschine jetzt belabern lassen wollen. Carsten, tolle Frage. Das wird ja die Maschine erstmal sagen. Klasse, dass du mich das fragst. wenn du das, wenn das natürlich nicht mehr ertragen kannst, dann ist es auch sinnvoll, das zu machen. Es ist, mein Problem ist wieder, es ist keine Frage des Entweder-Oders. Es ist eine Frage des Und. So.
Genau.
Und das ist jetzt, glaube ich, dieses Zeitalter, in dem wir uns bewegen, dass wir uns fragen müssen, was aus dem Bauchladen können wir denn nehmen, um dann irgendeine Sache zu machen. Und wenn ich jetzt sage, ich stell morgen alle meine Dashboards ab und ich baue auch keine mehr und ich entwickle auch in der Data Culture, dass ich keine Dashboards mehr baue, weil es ja überholt, dann werdet ihr sehr schnell ein Problem kriegen. Auf der anderen Seite würde ich das auch definitiv das Thema nicht mehr so hoch priorisieren, als jemand, der auch hier Spezialist ist, wie ich das die letzten 10 Jahre getan habe. Da will ich auch ehrlich mit allen sein. Das Buch wurde jetzt nicht mehr geschrieben, wie es vor 15 Jahren, als wir beide zusammensaßen. Hey, ich habe da was Neues. Das wird geil. So, das war ja die Story. Und jetzt ist es aber so nach dem Motto, wir machen den Deckel drauf. Jetzt kannst du nochmal sagen, wenn du das alles liest, hast du es im Griff. Ganz ehrlich, sonst buch noch den Online-Kurs, dann hast du es definitiv im Griff, aber wir kommen nicht mehr zu dir und würden tatsächlich jetzt 5.000, 10.000 Euro, 25.000 Euro, die wir immer so gekriegt haben für unsere Workshops und unsere Konzepte, die würden wir heute nicht mehr abrechnen. Das ist auch einfach nicht mehr der Gegenwert und der Hebel ist gar nicht mehr groß genug. Nimm für 500 Euro so einen Kurs, bist du lucky, mach's fertig und mach viel selbst. Die Technologie ist ja auch so krass geworden. Also die SAC, Power BI, Tableau, die sind ja alle fantastisch. Das ist ja nicht mehr so, als müsstest du irgendwelche Workarounds bauen.
Ja, absolut. Ja, ich meine, du bist ja im Data Culture Podcast und ein Satz in eurem Buch resoniert natürlich da besonders gut mit mir. Ihr schreibt, die meisten Datenprojekte scheitern nicht an technischen Hürden, sondern an Menschen. Das ist natürlich genau richtig. Und das setzt ihr dann in den Kontext mit eurem Framework. Du hast gerade gesagt, das ist ja der zweite Teil vom Buch. Vielleicht kannst du uns so den 3-Minuten-Überblick geben über das Framework. Ihr sagt ja, das ist quasi das Framework für die Einführung von Standards, Dashboards und Self-Service. Also schon eine ganze Menge Zeug. Aber vielleicht versuchst du es trotzdem mal in 3 Minuten.
Ja, wir haben das halt in 6 Schritte unterteilt, wie Berater sowas dann halt machen. Ne? Und dann sagen wir halt, gut, das erste ist Motivation. Du erinnerst dich bestimmt daran, dass ich auch auf deinen Konferenzen stand und dieses Thema als erstmal aufgemacht habe. Hey, wir müssen uns mit Visualisierung und Standardisierung beschäftigen, weil sonst werdet ihr es niemals auf die Reise kriegen. So, das war die Grundstory, das war die Motivation. Und da haben wir halt den Leuten jetzt mal beigebracht, was musst du den Leuten erzählen, damit sie dir überhaupt zuhören, damit sie Bock auf das Thema haben und damit sie nicht sagen, ist doch egal. Das ist so, sag ich mal, der erste Teil, den du gehst bei diesem Framework. Das zweite ist, Fundamentals bedeutet ganz klar, du musst das Fundament, wie wir immer sagen, Datenfundament, ne, musst du sagen, das Visualisierungsfundament. Es ist erschreckend, wie wenig die Leute bis heute über Visualisierung wissen, obwohl sie uns so extrem oft begegnet und wir alle der Meinung sind, das ist wichtig. Und da muss so eine Basis geschaffen werden. Und da haben wir halt gesagt, hey, das ist die Basis. Am Beispiel, wir haben, nimm IBCS, guck dir noch ein bisschen unser Buch an, bist du fertig damit, bring das den Leuten aber irgendwie bei. Meine Sache ist komplett Online-Kurs, zack, weg und nachher eine kleine Prüfung, ob die es wirklich angeguckt haben, ja oder nein. Aber dann bist du eigentlich schon gut dabei. Das nächste ist Standardisierung. Einige dich dann einmal in diesem Unternehmen in einem gewissen Kreis. Leute, na, wie machen wir es denn jetzt? Kommt das Logo dahin? Nehmen wir diese Farben? Was nicht? Auch da reden wir ja nicht über Wochen, sondern einfach nur Leute, die was entscheiden können. Wir sprachen neulich im Newscast über den Data Leader und die Data Leaderin. Und das wäre für mich eine Aufgabe, das zu entscheiden, welche 5 bis 10 Standards, die da vorgeschlagen sind in dem Buch, wollen wir denn auch jetzt davon umsetzen? Und dann muss ja mal eine Entscheidung getroffen werden, links oder rechts, weil es gibt kein falsch oder richtig an der Stelle, sondern es gibt nur eins, damit gehen wir jetzt. Und das muss so ein Data Leader aus meiner Sicht auch einfach in der Lage sein. Machen wir jetzt Datenprodukte, sehen bei uns immer so aus. So, das nächste ist Requirements. Das war das, was ich vorhin erzählte. Gehst durch, hast einen Fragenkatalog und wie oft du dich mit den Leuten treffen musst. Dann Speed. Dass du halt sagst, ein Dashboard darf nicht länger als 1 Monat brauchen, bevor es dann gelauncht wird. Es muss innerhalb einer gewissen Zeit gelauncht werden. Ich kenne so viele Dashboard-Projekte, die gestorben sind, weil die Requirements sich so schnell ändern, weil nicht kein Prototyp so schnell mal live gegangen ist oder er wurde nur als Prototyp oder Leuchtturm, so dass er nicht nutzbar war. Das ist ein Riesenthema gewesen. Deswegen Speed, 1 Monat, 1 Dashboard, eine Fragestellung beantwortet. Wenn du dann schon sagst, wir brauchen, das wir einige Beraterkollegen gemacht haben, ein 1/2 Jahr, bauen wir ein Dashboard als Template und dann rollen wir alle anderen aus. Kein einziges Projekt, das ich je gesehen habe, hat so funktioniert. Schreibt es uns gerne. Wenn es anders sein sollte, dann würde ich mich berichtigen. Und das andere ist dann Scaling. Wie kriegst du es in die Masse? Und das sind dann diese Sachen, weil wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ey, wie kriege ich das denn hin? Mit Challenges, wie nehme ich die Leute mit, wie mache ich Data Culture, wie haben die Spaß dabei und was ist der Erwartungshorizont, wie schwierig ist es? Und ich finde noch immer, bis heute, dass wir eine der leichtesten Themen im Data-Umfeld aller Zeiten hatten, im Sinne von Umsetzbarkeit. Mhm. Weil du hattest ja die Datenqualität erst, wenn du es gelauncht hast und konntest dann nachher weiterarbeiten. Aber ich sag mal, die harten Nüsse waren da nicht zu knacken. Du konntest aber visuell sehr stark Leute mitnehmen. Du konntest schnell Erfolge mit Daten. Wenn wir beide oft darüber reden, hey, was ist denn die Rechtfertigung? Da war sie gegeben, weil dann Leute gesagt haben, ich kann besser entscheiden. So. Und das ist, glaube ich, so dieses Framework, das mir besonders wichtig ist in dem Buch. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz tief runtergebrochen. Wie geht das?
Absolut. Sehr schön. Schöner Überblick nochmal. Andreas, wir sind jetzt einmal so quer durch das Buch durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Oder du?
Ja, also sagen wir mal so, was mir besonders wichtig ist in dieser Sache, ist wirklich nochmal der Template-Katalog als solches. Dass du sagst, du einigst dich auf Best-Practice-Dashboards, nämlich Adler Pinguin, hat mir ja gesagt, ne? Und sagst dann, so sehen die aus. Und dann nimmst du einfach dieses Template, läufst los in dem Requirement-Process und sagst, Freunde, das ist es. Lass es uns bitte zusammen versuchen, ob wir das da nicht reinkriegen. So, und glaub mir, ich habe das jetzt 15 Jahre gemacht. Zu 90% aller Fälle kriegt ihr mit diesen Templates alle business-relevanten Fragen erschlagen. Und das heißt, einfach nur dadurch, dass du sagst, am Anfang sind Kacheln, als zweites sind Diagramme und als drittes sind Tabellen in so einer Adlerperspektive. Und ansonsten, Pinguine, hey, du machst komplexe Grafiken, damit du sehr viel gleichzeitig erkennen kannst, um rumwürfeln kannst, Korrelation etc. Wenn du das geschafft hast, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um erfolgreich zu werden. Es wird aber leider zu verkopft, zu viel Overthinking gemacht und ich bin da echt in meine Grenzen gestoßen, wenn ich gemerkt habe, dass diese Umsetzbarkeit dann in vielen Unternehmen einfach nur immer an den Menschen hing, als dass man gesagt hat, das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Und die Angst, dass jemand sagt, das ist aber nicht gut geworden. Das ist eine der größten Sachen, die uns hemmt, anstatt einfach zu sagen, hey, ich komme jetzt zu dir, weil ich es noch nicht fertig habe, weil sonst würde ich einfach sagen, nutze es. Ich möchte nicht dein Okay. Ich möchte nicht dieses, dass du das jetzt in irgendeiner, also diese Hörigkeit, als wäre der andere jetzt derjenige, der es abnimmt. Ich glaube, du als Dashboard-Ersteller, du als Consultant musst die Haltung haben, wenn du Dashboards baust, ich habe das Bestmögliche gebaut. Und wenn du dann noch Feedback hast, dürfen das 5% sein, weil sonst habe ich meine Arbeit nicht gemacht. Und diese Haltung, glaube ich, muss komplett hin. Da könnten wir jetzt noch so eine Stunde weiterreden über Datenprodukte. Das ist meine Haltung, die ich habe. Und wer nämlich das Problem sitzt auf der Erstellerseite und nicht auf der Empfängerseite. Und das ist, glaube ich, so mein Schlussplädoyer, wo ich sagen möchte, ihr müsst euch ausbilden, ihr müsst es machen, tut es auf jeden Fall.
Absolut. Also das war jetzt, glaube ich, nochmal eine gute Überleitung zu einem aktuellen Thema, Datenprodukte. Denn in einem breiten Verständnis ist ein Dashboard ja auch ein Datenprodukt. Ja. Also nicht nur Datensätze, sondern auch schon, was ich damit mache. Und da ist ja genau die Grundidee, ja, die Verantwortung auf diejenigen zu übertragen, die die Daten haben und die dann auch bereitstellen. Und jedes Produkt, weil es ja ein Produkt ist, ja, lebt ja weiter. Also das Feedback wird ja aufgenommen. Es wird ja dann in Version 2 vielleicht erstellt und Version 3. Aber ich finde, dein Plädoyer passt schon ganz gut. Ja, zu sagen, also bitte nicht dahinsetzen und nur auf Anforderungen warten, sondern sich eben das umgedreht darstellen und sagen, hier, guck mal, ich habe Daten und ich zeige sie euch und ich verbreite sie in der Organisation als Datenprodukt. Und wir sehen jetzt einmal kulturell, dass diese Idee immer stärker um sich greift. Ja? Dass immer mehr sagen, das ist eigentlich eine gute Idee, denn so können wir in die Organisation skalieren und wir haben die Kompetenz da, wo sie eigentlich hingehört, nämlich da bei den Leuten, die die Daten auch verstehen letztendlich. Und wir haben eben letztendlich auch diese Möglichkeit mit Data-Sharing-Plattformen etc., das dann auch breiter zu machen. Also es ist nicht nur, okay, einer sagt was, hier machen wir mal ein Dashboard und dann mache ich das für eine Person oder vielleicht für eine kleine Gruppe, sondern ich habe immer die Idee oder den Anspruch, das auch breit in die Organisation zu tragen. Denn manchmal ist man überrascht, wenn noch alles die Umsatzzahlen vielleicht gerne mal sehen wird oder so. Ne? Also insofern, glaube ich, passt das super gut. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Überblick. Ich glaube, viele haben jetzt Lust bekommen, da vielleicht mal genauer reinzugucken. Dann erklär uns doch noch kurz, wie ich an das Buch rankomme.
Ja, also das jetzt, wer es jetzt durchgehalten hat hier so lange, soll natürlich belohnt werden. Digital, ich habe gesagt, wir sind ja auf einer Mission und machen den Deckel drauf, geben wir es komplett frei heraus. Das könnt ihr euch auf der Internetseite www.kaiuwestahl.com runterladen. Das hängt damit zusammen, dass nämlich der Kai, mein Geschäftspartner, auch den dazugehörigen Online-Kurs noch einmal gemacht hat und gesagt hat, ey, komm, deswegen sagte ich es vorhin, für 500 Euro, macht es. So, das könnt ihr jetzt einfach runterladen, könnt es machen, könnt auch den Kurs kaufen. Das ist alles gar nicht so wild. Das Zweite ist aber, was mir viel wichtiger ist, ich halte es mal in die Kamera, die Leute, die uns hören, sehen es nicht. Das Buch ist halt ein Erlebnis im Sinne von, wenn du es selber aufschlägst, wenn du es machst, wenn es dir wichtig ist, diese Ästhetik. Da ist die erste Auflage ausverkauft. Ich habe noch 3 Stück. Also 3 Stück. Das kostet dann 59,99. Das kannst du ganz normal bei uns kaufen als Hardcover. Wird dann auch verschickt mit einem Lesezeichen. Insofern, das ist dann was Schönes. Und das kann man dann, wenn man das für die Sammlung haben möchte. Und Carsten, wie das immer so ist, ich habe ja gedacht, ey, wir machen doch jetzt hier nicht viele gedruckte Bücher. Wer will die denn haben? So. Und da haben die zu uns gesagt in der Druckerei, ja, aber ihr müsst mindestens schon so viele abnehmen.
Okay.
Jetzt müssen wir nachbestellen. Und wir sind jetzt gerade vor der Frage, machen wir die erste Auflage jetzt nochmal, quasi bestellen die 1:1 nach, oder machen wir schon eine zweite und widmen uns nochmal stärker dem Thema AI Analytics, weil seht es mir nach, ich habe mir zu dem Zeitpunkt, ist ja auch wieder ein Jahr her, wo sowas geschrieben wurde, das Nachteil des Buches, war ich nicht state of the art, hatte aber schon mal was drin. Nur ich würde natürlich gerne jetzt das, was ich alles wieder gelernt habe das letzte Jahr, dann irgendwann auch nochmal in dieses Buch kriegen. Deswegen, jeder Produkthersteller, alle sind eingeladen. Wir haben ja Ziele, wir haben ja sehr viele Gastbeiträge. Wer Bock hat, auch da hier nochmal ein Aufruf, da was beizusteuern, der soll doch gerne sich bei uns melden, weil das Ding soll leben am Ende des Tages. Es ist nicht so, dass es jetzt einmalig in den Schrank gestellt werden soll.
Sehr schön. Ich denke mal, das wird dann der eine oder die ein oder andere dann auch tun. Ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas, für den Überblick. Euch natürlich weiterhin alles Gute und wir sprechen, wir sind ja eh in Kontakt, machen den Newscast zusammen und auch bei den diversen Events arbeiten wir zusammen. Insofern bleiben wir da schön in Kontakt. Alles Gute, bis bald, ciao.
Tschüss.